ARD Sounds.
Es ist doch nicht normal. Also am liebsten würde ich einfach nur so ganz normal leben, so wie wir halt. So ganz normale konservative Familie. Aber ich fühle anders. Ich fühle anders. Ich fühle, dass da so viel mehr in mir steckt.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Maria Richter, eure Host, und wir freuen uns, dass wir mit euch in die 6. Staffel unseres Podcasts Die Paartherapie starten können. Wir haben wieder viele, viele tolle Paare in den Sitzungen mit unserem Paartherapeuten Erik Hegmann. Moin, Erik.
Moin, Maria. Ich freue mich, da zu sein, und ich freue mich, dass du wieder da bist.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch über die Paare, die wie immer wahnsinnig mutig sind, einfach hierher zu kommen, ihre Geschichten zu erzählen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben da ganz spannende Themen. Wir haben Betrug, wir haben Herausforderungen, die so eine Patchwork-Familie mit sich bringt, oder auch Themen wie gerechte Aufgabenverteilung in einer Beziehung. Und in unserer ersten Folge geht es um Simon und Tatjana, und die beiden sind eben unter anderem zu uns gekommen, weil sie sich so eine faire Haushaltsaufteilung wünschen und auch möchten, die Bemühungen sollen doch bitte gerne gesehen werden von meinem Partner, die ich so auf mich nehme. Erik, ihr seid da aber dann doch relativ schnell bei einem ganz anderen Thema gelandet, was die beiden da noch mitgebracht haben. Erzähl mal ein bisschen, worum geht es jetzt gleich in unserer ersten Folge?
Also, es geht darum, wie komme ich mit der Unterschiedlichkeit meines Partners, meiner Partnerin klar, und wie halte ich das aus. Der Anlass, der ist schon besonders, denn es geht um Verletzungen, die bei einem Experiment entstanden sind, nämlich die Beziehung zu öffnen.
Und da hören wir jetzt mal rein.
Tatjana, Simon, wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich würde gerne einmal kurz eure Bewerbung vorlesen. Die war so herrlich kurz. Knapp und präzise. Wie hatte sie geschrieben? Wie hatte sie geschrieben, Simon? Also, wir hatten am Anfang unserer Beziehung mit einem offenen Konzept gestartet, was sehr viele Verletzungen hervorgebracht hat, weil wir da ganz naiv reingegangen sind. Eifersucht und viel Streit haben dazu geführt, dass es sehr ungesunde Dynamiken gab und auch immer wieder gibt. Es gibt immer wieder Momente, in denen das Stresslevel sehr hoch fährt und wir heftig aneinander geraten. Unterschiedliche Vorstellungen, was Erziehung unserer Kinder angeht, spielen auch immer wieder rein. Haushalt ist immer wieder Thema. Kurz und knapp.
Mhm. Aber genau auf den Punkt, finde ich gut. Ich höre das jetzt
zum ersten Mal. Du hörst es zum ersten Mal, Tatjana. Okay, ja. Na, passt das?
Super, on point.
Super. Was genau ist euer Ziel für heute? Simon, wenn ich das Tatjana fragen würde, was vermutest du, was würde sie antworten?
Also wenn Ziel für mich wäre wahrscheinlich, dass ich irgendwie im Haushalt mich anders verhalte, als ich es tue.
Das ist ja ein sehr klassisches Thema. Woran hat es bislang gescheitert, dass ihr euch da einigen könnt? Und was ist sozusagen eure Hoffnung, was heute passieren könnte, dass ihr euch einigen könnt?
Genau, da kommt sofort, wir könnten ja, weil ich fühle, da ist ein Widerstand auf seiner Seite gegenüber diesem Plan, und dass wir da vielleicht mal, klar habe ich auch Anteile, wo wir hingucken werden, aber dass wir vielleicht auch mal in den Widerstand reingucken, hey, warum hat er denn keinen Bock auf diesen Haushaltsplan seit Jahren? Weil das wäre irgendwie eine Lösung, wo, wenn wir uns beide dran halten, hey, dann ist das Surrounding geklärt, dann ist der Haushalt geklärt und dann können wir uns einfach um uns kümmern. Und ich bin auch total bereit, also ich muss jetzt nicht morgens um 8 hier montags das Bad gemacht haben, sondern man kann ja, okay, ich habe das Thema Bad diese Woche und ich darf entscheiden, wann, morgens, mittags und an welchem Tag. Also das ist mit Spielraum, das müssen wir nicht irgendwie festnageln.
Ja, auf der anderen Seite vermute ich, ist eine bestimmte Autonomie und Freiraum ganz schön.
Ja, und vor allem sehe ich halt, es hat halt nichts mit dem Sauberkeitspegel zu tun. So, ne? Also ich merke, es hat was mit dem Stresslevel zu tun.
Nicht immer.
Also ich sage 100%.
Nicht immer.
Ich sage 100%, weil ich habe gemerkt, ich habe mir angefangen, so Listen zu machen oder Beweise für Dinge, die ich anscheinend so viel mache und die Tati quasi nicht macht, um mich in Diskussionen dann beweisen zu können, dass ich sage, hey, du machst das auch. Du lässt genau auf der gleichen Fläche, was mir dauernd vorgeworfen wird, lässt du genauso die Sachen liegen, aber sie sind halt von dir, deswegen stört es dich nicht. Ne? Du siehst, das habe ich gemacht, das liegt nicht außerhalb meiner Kontrolle quasi, da habe ich Kontrolle drüber. Also ich weiß, Tati macht mehr im Haushalt. Es gibt halt andere Dinge, die ich halt mache. Ne? Also ich ich lege halt mehr Fokus auf die Kinder. Ne? Es ist eigentlich irgendwo eine Balance da, die immer nicht gesehen wird, wenn der Stresspegel quasi ansteigt und wenn dann ist irgendwie so, jetzt bin ich so gestresst, jetzt muss ich irgendwo diesen Dampf rauslassen, jetzt muss das, es kann noch so schön sein, quasi ich werde irgendwas finden, was nicht perfekt ist und worauf ich dann so, ach, jetzt endlich kann ich es loswerden.
Ich höre so ein bisschen, ich will nicht sagen hochrechnen, aber aufrechnen. Jeder von euch macht einen Anteil, der fühlt sich aber nicht gleich an.
Also doch, ich habe schon das Gefühl, es fühlt sich eigentlich, also für mich fühlt sich meistens gleich an. Die Bewertung fühlt sich dann unfair an.
Also würdest du sagen, der zeitliche Aufwand ist vergleichbar? Ja. Was ist dann unterschiedlich? Ich nehme jetzt mal irgendwas ganz Albernes. Ich mache 4 Stunden lang den Rasen und du machst 4 Stunden lang das Bad. Jetzt habe ich total viel Spaß daran, im Garten zu wühlen. Die 4 Stunden vergehen für mich im Flug. Müsste ich Bad machen, hätte ich das Gefühl, es wären 20 Stunden. Du hast vielleicht auch keinen Bock auf das Bad, aber ich sag, ich habe 4 Stunden Rasen gemacht, du machst 4 Stunden Bad, das ist vollkommen gleich. Und dann fühlt sich dieser Deal nicht gut an.
Ja.
Deswegen frage ich nach der Art des Deals an dem Fall. Ist der Teil, der, ich sag mal, das ist nötig, aber doof, gleich verteilt? Oder ist es vielleicht etwas schief, weil diese Priorisierung, diese Bewertung, die du benennst gerade, nicht gleich ist? Würde auch zu der Frage führen, kann es das überhaupt geben? Muss das möglicherweise viel häufiger neu verhandelt und bewertet werden? Beispielsweise nach einem Plan, der weniger heute geschlossen wird und für den Rest eurer Beziehung gilt, sondern vielleicht eher flexibler mit Nachverhandlungspotenzial verhandelt werden könnte.
Zum Beispiel, dass man wöchentlich einfach sich hinsetzt und sagt, hey, okay, ich mache jetzt...
Ich bin jetzt mal entgegen meiner Art komplett gerade bei dir in der Lösungsfindung. Das wäre zum Beispiel ein Experiment.
Das finde ich richtig gut, weil dann hätten wir auf der einen Seite einen Plan, aber auf der anderen Seite diese Flexibilität, wo du, ich habe das Gefühl, wenn ich halt sage, hey, wir machen einen Plan, dann kommt irgendein Aber und ich werde hier fremdbestimmt. Und durch die Flexibilität hätte er ja die Möglichkeit, sich selbst irgendwie einzubringen und zu gucken, hey, worauf habe ich selbst diese Woche Bock?
Da kommt mein Ja-Aber-Anteil.
Ja.
Lass ihn raus.
Ja. Weil?
Erstmal, aber vorher, bevor der kommt, erstmal, was könnte daran eine gute Idee sein?
Mir fällt es voll schwer. Also mir fällt nichts ein, warum das eine gute Idee ist.
Ich ahne, irgendwo gibt es einen winzigen Anteil, der an dieser Idee etwas finden könnte.
Ja, okay. Also es gibt diesen Mini-Anteil, der sagt, wenn es funktionieren könnte, wäre es schön.
Was sagt der Ja-Aber-Anteil?
Also es war ja so ein bisschen die Vorstellung, wenn wir jetzt jemanden haben, der uns im Haushalt hilft, dann wird es anders. Ne? Und jetzt haben wir jemanden.
Hat nicht funktioniert.
Und jetzt kam halt letztens Tati von der Arbeit direkt und regt sich halt über irgendwas auf, was auf dem Tisch ist, wo sie gesagt hat, ja, jetzt ist da wieder irgendwas. Und wir haben halt Kinder, ne? Die kommen halt, es war alles sauber, dann stellen die halt da die Müsli-Schüssel hin, dann wird halt daneben geklickert. Tati kommt nach Hause, sieht es und sagt, hier ist ja schon wieder alles.
Okay, so, ne? Also, Enttäuschung ne? Auf der anderen Seite. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich höre jetzt von deinem als Ja-Aber-Anteil, wir haben schon viel probiert, hat nicht funktioniert. Das, was ich gerade gehört habe, ist, kann sein, dass es in manchen Momenten dann immer noch nicht genug ist, fühlt sich dann komisch an. Was noch?
Es hat nichts mit dem Haushalt zu tun. Dieses Haushaltsthema ist nur eine Oberfläche, auf der sich dieser Konflikt quasi abspielt.
Ah, okay.
Und darunter ist halt eine Anstauung von halt irgendeinem Stress, der sich dann halt darin äußert. Ne? Und dann, wo er sagt, okay, jetzt habe ich was gefunden und jetzt haue ich es da raus. Und deswegen habe ich auch dieses Gefühl, diese ganzen Pläne werden nicht funktionieren, weil die eben den Stress nicht unter Kontrolle kriegen. Ne? Die kriegen halt nicht diesen Stress reguliert, weil dann müsste immer jemand da sein und quasi jede Sekunde, wenn die Kinder irgendwo was hinschmeißen oder irgendwo was kleckern, sofort nachwischen, sofort sauber machen, damit quasi alle Flächen spiegelblatt.
So ist es ja auch nicht.
Ist es nicht 100% immer so.
Was ich jetzt höre, das eine Argument ist, wir haben schon ganz viel probiert, wir haben jetzt gerade das gemacht und es funktioniert trotzdem nicht. Das andere Argument ist, das funktioniert nicht, weil es eigentlich um was anderes geht. Ja. Okay, was hast du noch?
Es funktioniert auch nicht, weil dann mein Anteil nicht mehr gesehen, oder weil ich mich dann nicht mehr gesehen fühle in diesem Ganzen. Ne?
Okay, also ist, du befürchtest, ja. Der Plan sieht so aus, dass du den Kürzeren ziehst?
Ja.
Okay.
Ja.
Es sind alles legitime Gründe zu sagen, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Was gibt's noch?
Also wir haben ja Kinder, ne?
Also Kinder sind als Faktor irgendwie für Ordnung und Sauberkeit bedingt zuverlässig. Okay, gutes Argument. Jetzt in diesem Moment, als du kein weiteres Argument mehr gefunden hast oder dein Ja-Aber-Anteil kein weiteres Argument mehr gefunden hat, habe ich das Gefühl, dein Körper hat sich gerade beruhigt.
Das war auf jeden Fall so ein Innehalten.
Anders als in dem Moment, in dem Tatjana was gesagt hat und du darauf reagiert hast.
Ja.
Diesen Moment, den du da gerade hattest, ich habe gesagt, was mir wichtig war. Und ich gesagt habe, ich verstehe das.
Mhm.
Und das sind gute Argumente. Hat bei dir was bewirkt.
Ja.
Nämlich dein Nervensystem ist runtergefahren.
Ja.
Könnte es interessant sein, solche Momente in eure Dynamik versuchen zu integrieren? Du nickst, Simon. Tatjana, ich habe es jetzt mit dir noch nicht ausprobiert. Deswegen ist es in Ordnung, wenn dein Ja-Aber-Anteil sagt, da weiß es, weiß ich noch nicht. Aber so mal als Idee.
Also, dass wir uns zum Beispiel wöchentlich eine Stunde nehmen und ein Sharing machen und uns hören und jeder Raum bekommt.
Du bist mir jetzt auch gerade mit der Lösungsfindung zu präzise, zu schnell. Erstmal nur einfach dieses Gefühl, mein Nervensystem könnte runterfahren, während ich dir sage, warum ich deinen Wunsch für eine bescheuerte Idee halte. Ja?
Ja.
Wäre es eine gute Idee, dahin zu kommen?
Ja, dahin zu kommen, ja, auf jeden Fall.
Okay, super, klasse, danke. Hilf mir, warum?
Na, weil wir uns dann gegenseitig hören, weil jeder gegenseitig Raum bekommt, ohne dass man sich ins Wort fällt.
Du hast ihn schon angekündigt, deinen Ja-Aber-Anteil. Lass ihn raus.
Ich habe das Gefühl, dass wir teilweise dann beide so viel Ladung in uns haben. Und wenn der eine dann spricht, dass der andere das dann kaum aushalten könnte, weil da so viel raus will. Und ja, darf man dann natürlich lernen, das zu halten, gell?
Das wäre jetzt schon dann wieder die Lösung. Ne? Mhm. Lass mal das mit der Lösung erstmal weg. Was sagt der Ja-Aber-Anteil noch?
Also ich habe das Gefühl, ja, dass da gerade so viel Stress ist und so viel Anspannung und so viel To-Do und in meinem Leben, dass ich gar nicht irgendwelche Kapazitäten habe für sowas.
Ich habe die Ressourcen nicht dafür.
Gerade ganz
ich
klar.
Ich kann das nicht.
Eine neue Arbeit mit Frühschicht und das haut rein, ja.
Ja, okay. Das ist ein gutes Argument. Absolut. Absolut legitim zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme.
Na, ich habe aber schon auch das Gefühl, dass es teilweise an mir liegt. Also, dass ich einfach manchmal ein Kontrolletti bin auch. Dass ich nach Hause komme und ich will dann klare Flächen oder ich bin dann so overloaded, dass ich dann irgendwas suche im Außen, was ich kontrollieren kann, bevor ich mir erlaube, runterzukommen.
Das heißt, dein Ja-Aber-Anteil sagt, ich habe hier ein Thema, dass ich im Stress Ordnung im Außen suche, um Ordnung in mir drinnen schaffen zu können?
Ja.
Okay, aber das ist doch ein legitimer Grund. Ist in Ordnung.
Ja, und manchmal, also wenn Emotionen da sind, wenn Emotionen hochkommen, habe ich das Gefühl, dass ich da einfach so einen Mechanismus habe, der die erstmal, wenn da ein Schmerz ist oder eine Traurigkeit oder was, ich habe da so einen Mechanismus, der drückt das erstmal runter und dann gehe ich ins Außen, mache und tu, und irgendwann merke ich so ein und dann kommt der allein nur in den Raum oder isst was, sein groß beladenes Brot oder was weiß ich was. Und dann merke ich so, boah, egal was er macht, er schmatzt. Guck mal, wie er rumläuft. Das räumt er nicht auf. Guck mal, wie er rumkrümelt. Dann kommen lauter so Dinge.
Ich versuche mal zu erklären, was ich gerade höre.
Ja.
Dein Ja-Aber-Anteil sagt, ich habe manchmal so viel Spannung, die ich versuche, auf die Arten, wie ich sie kenne, irgendwie loszuwerden. Um dann festzustellen, dass ich diese Spannung nicht lösen konnte. Und dann passiert eine Kleinigkeit und diese Spannung geht raus. Und das auf eine Art und Weise, die ich eigentlich gar nicht möchte, weil die weder mir noch uns gut tut.
Ja.
Das ist vielleicht nicht die schönste Art. Wir sind auch nicht beim Entschuldigen, sondern wir sind beim Erklären und Verstehen. Und wenn du sagst, da ist so viel Spannung, die versuche ich auch noch zu regulieren, was mich immense Energie kostet, Und dann kommst du und krümelst mir den Boden voll. Dann hat sich das gehabt mit meiner Regulation, weil jetzt kann ich gerade nicht mehr regulieren und dann explodiere ich. So, und das ist erstmal ein legitimes Argument zu sagen, ist eine hübsche Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinem Spannungshaushalt, so wie es bislang läuft, damit zurechtkomme. Und das könnte dich daran hindern, in eine ruhigere Situation zu kommen, um so ein Gespräch zu führen. Auch das ist ein valides Argument. Wie geht's dir gerade jetzt? Du atmest gerade aus.
Ja, wir haben irgendwie gerade gleichzeitig ein- und ausgeatmet. Es war also so ruhig.
Da war plötzlich eine Erleichterung.
Ja, schön.
Schön. Ja. Soll ich euch was sagen? Das, was ich vorgeschlagen habe, ihr unterhaltet euch über das, warum diese Idee des anderen keine gute ist, in diesem Fall war es meine, habt ihr gerade ohne Eskalation wunderbar hinbekommen. Und da sitzt ihr jetzt, genau wie ich mir für euch eigentlich wünschen würde, dass ihr eure Gespräche führt, entspannt.
Erik, also Simon, hat die Mail an uns geschrieben. Das haben wir A, nicht so oft, dass der Mann tatsächlich die Bewerbung schreibt, die E-Mail an uns schreibt. Und zweitens habe ich mich dann da tatsächlich auch so ein bisschen gewundert, weil bis zu diesem Zeitpunkt, als du die E-Mail vorgelesen hast, sagt Tatjana, ja, habe ich auch noch nie gehört. Höre ich gerade zum ersten Mal, was da drin steht. Fand ich irgendwie auch spannend.
Das ist total spannend und es sagte, ja, also wir könnten, wenn es um Kommunikation geht, vielleicht den Kanal noch ein bisschen überprüfen, den wir da haben. Also vielleicht ist der sehr einfach. Einseitig.
Oder kann man das auch so interpretieren? Sie hat da vollstes Vertrauen, er wird das schon richtig machen?
Das ist ebenfalls eine sehr schöne Interpretation, freut mich. Das wäre normalerweise mein Job gewesen, das so optimistisch zu sehen. Aber so nach der Sitzung denke ich natürlich auch erstmal nochmal ein wenig in den Problemen und in den Konflikten. Aber du hast recht, ja, das wäre der positive Blick darauf.
Thema Haushalt, Aufgabenverteilung, das werden viele Paare kennen. Wie schafft man es, dort einfach so zu verteilen, dass es sich fair anfühlt?
Ich muss versuchen, Prioritäten zu erklären und Verständnis dafür zu entwickeln, dass meine Prioritäten offensichtlich nicht deine sind. Und ich weiß, dass das bei vielen Paaren auch nicht gerecht gelöst ist. Das muss man ganz klar sagen. Und auf welcher Seite liegt da die Ungerechtigkeit? Häufig bei den Jungs, weil die den Part mit den Kindern gerne ihren Partnerinnen überlassen.
Und ich bin ein bisschen hellhörig geworden, als Simon dann sagte, ja, das ist manchmal so ein bisschen wie Beweise sammeln. Jetzt hat sie aber da an der Stelle auch was abgelegt, wo sie sich normalerweise aufregt, dass ich dort etwas hinlege. Und da dachte ich mir, wie hilfreich ist das wohl, dieses Beweise sammeln?
Es ist nicht wirklich hilfreich. Es ist eine klassische Schutzstrategie, nämlich die Verteidigung. Und die sammelt ebenso, ne, wie die Staatsanwaltschaft, sammelt ihre Indizien und legt die vor. Hilft das wirklich zu sagen, nee, aber du hast das ja auch nicht gemacht und dieses auch nicht? Gar nicht. Denn wenn ich einen Konflikt anspreche, dann suche ich eine Verbindung durch, ja, vielleicht auch die Lösung. Wenn jetzt eine Verteidigung kommt, sagt mir das, ich werde nicht ernst genommen. Nichts ist mit Verbindung, sondern im Gegenteil, es kommt jetzt eigentlich Gegenwehr. Und dann werde ich, je nachdem, wie so meine Schutzstrategien und Stressreaktionen sind, mit Nachdruck reagieren oder vielleicht auch mit Rückzug und mit Resignation. Jedes Mal, wenn diese Dynamik losgeht, wird sie sich beim zweiten Mal, beim dritten Mal eher verstärken. Jo, und bei den beiden ist es so, diese Dynamik verstärkt sich, ja.
Und es wird ja auch viel aufgerechnet. Ich mache das, du machst aber nur das. Und ich fand das irgendwie da auch ganz spannend, dass Simon gleich gesagt hat, er vermutet da bei Tatjana aber was anderes. Also dass es gar nicht so sehr das ist, was da tatsächlich die Müslischale, die halt noch rumsteht, ist. Sondern er sagt, ja, aber das machst du nur so krass, wenn du gestresst nach Hause kommst.
Das ist auch so eine klassische Verteidigungsstrategie. Also damit wird erstmal gesagt, du bist das Problem, weil wenn du dich besser im Griff hättest, dann würde es mir besser gehen. Das ist ja eine sehr menschliche Argumentation. Nur ich würde da schon auch mal den Blick drauf lenken wollen, was ist denn mit mir auf meiner Seite? Wenn ich besser halten könnte, was bei dir passiert, dann müsste ich dir nicht sagen, dass du mir zuliebe was anders machen solltest. Bei ihm ist ja auch eine Hemmschwelle da, bestimmte Dinge zu tun oder anzusprechen. Und ja, er könnte an der Stelle ja genauso ansetzen und sagen, warum halte ich das nicht und warum schaffe ich es nicht, diesen Mut aufzubringen, das anzusprechen, was mir wichtig ist. Und vielleicht würde sich damit die Dynamik ja auch schon ändern.
Und Tatjana ist ja dann auch irgendwie relativ schnell emotional geworden. Sie hat kurz beschrieben, jetzt ist sie auch irgendwie in einem neuen Job und das ist ihr einfach alles gerade ein bisschen viel. Das wächst ihr so über den Kopf. Da sagt sie, okay, bei diesen Haushaltsthemen, da habe ich so Kontrolle. Fühlt sich aber so einfach so ein bisschen alleine gelassen dann in der Situation.
Für mich hat es sich so dargestellt, sie wollte gesehen werden, auch in dieser Spannung, die sie aushält, weil ihre Prägung, ihre Erziehung so war, dass das alles ordentlich sein musste. Das erzeugt immer noch eine Spannung, die dann in eine Forderung umgewandelt wird, beziehungsweise auch in, ich sag mal, Aktionismus. Sie macht dann irgendwas, bis es dann zu viel wird und dann explodiert sie. Das ist ja erstmal sehr nachvollziehbar. Und verständlich. Das heißt, es geht hier auch um das gegenseitige Verstehen, nicht um das Einverstandensein. Und mir war wichtig in dem Gespräch danach, dass beide benennen konnten, warum sie das tun und was dagegen spricht. Und irgendwann mal, wenn dieser Ja-Aber-Anteil, wie ich ihn so gerne nenne, nichts mehr zu sagen hat, wenn der alles mal losgeworden ist, dann setzt eine große Entspannung ein. Und in dieser Entspannung können Menschen plötzlich wieder anfangen, miteinander zu sprechen. Und dann ändert sich komplett das Klima im Raum. Es wird angenehmer, es wird offener. Ja, und wir haben festgestellt, plötzlich eskaliert das Paar, das von sich behauptet, eskaliert sofort, gar nicht. Die können das. Jetzt würde mich aber unglaublich interessieren, was macht euch denn als Paar aus? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also ich habe Tati das erste Mal gesehen, da war ich auf irgendeinem Workshop und da ist Tati mir das erste Mal aufgefallen und dann fand ich sie halt interessant und ich glaube, ich fand es auch spannend, dass sie mich nicht so interessant fand.
Jetzt mal mit dem Auffallen. Was ist dir aufgefallen?
Na, erstmal habe ich gesehen, sie hat so eine Blume des Lebens Anhänger gehabt und ich habe halt die Blume des Lebens tätowiert auf meine Brust. Da habe ich irgendwie so, ne, so eine Verbindung quasi wahrgenommen. Und dann fand ich sie natürlich schön und attraktiv.
Jetzt hast du gesagt, das stieß nicht gleich auf Gegenliebe. Deswegen springe ich jetzt mal zu dir, Tatjana, wenn ich darf. Was ging dir durch den Kopf?
Also er ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich hatte so eine Vorstellung, ah, der muss älter sein, mein Partner. Groß, ein bisschen breiter so. Und er ist null, fällt er in dieses Bild hinein.
Das heißt, er ist dir jetzt erstmal so nicht aufgefallen. Aber irgendwann mal ist er dir ja aufgefallen.
Genau, er kam dann so dazu in diese, wir haben so eine spirituelle Gruppe in Berlin gegründet. Und dann kam er dazu und war dann auch öfters dabei. Also wir haben da manchmal bei mir in der Wohnung, manchmal haben wir da nächtelang systemische Aufstellungen gemacht mit dieser Gruppe, weil es hat einfach Spaß gemacht und wir haben da so ein bisschen rumexperimentiert und einfach an Themen rangegangen. Und dann hat er, Simon, eine Aufstellung für mich geleitet. Und mitten in der Aufstellung bin ich wütend geworden und habe gesagt, Leute, es funktioniert nicht, also wir lassen das jetzt, ich habe keinen Bock mehr, geht's raus, ein Rauchen oder sowas. Und Simon so, hey Tati, ich nehme gerade wahr, dass es was in dir auslöst. Also er ist dann einfach gekommen von hinten und hat mich so gehalten, wo ich gedacht habe, hey, was soll das? Und dann bin ich halt wütend geworden und habe ihn wie so weg. Was hältst du mich ja, wenn ich wütend bin? Und irgendwie ist daraus so ein Gerangel entstanden und da war dann ist so eine Anziehung dann entstanden. So. Also aus dieser Wutenergie wurde eher so eine glühende Energie und ich glaube, da haben wir uns auch dann irgendwann ein bisschen geküsst, gell?
Wann wurde dir dann ein Paar?
Also eigentlich war dann klar, okay, wir sind jetzt so...
Wir haben was
und das...
Gab es dieses Gespräch, was zum Teufel machen wir hier eigentlich?
Nein, aber er hat dann gefragt, Tati, ist für dich auch okay, wenn ich andere Frauen küsse? Und in mir ist halt alles hochgefahren. Ich habe aber trotzdem nicht Nein oder Stopp oder irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, na, ist für dich okay, wenn ich andere Männer küsse?
Also ich hatte halt die Idee von einer offenen Beziehung. So, ne?
Ja.
Die habe ich quasi damit in den
Das war relativ früh, höre ich da gerade. Ja. Und die stieß auf, geht so, Gegenliebe, höre ich.
Also es hat richtig viel in mir ausgelöst. Ich war da aber noch nicht bereit, für meine Grenze einzustehen. Ich war da so in dem Ding, wenn mich was jetzt im Außen triggert, also ich muss an mir arbeiten. So, ich hatte dieses freie Konzept von Liebe auch schon viel davon gelesen, habe gedacht, ich muss an mir arbeiten, dass ich da hinkomme, und bin dann auch über viele Grenzen gegangen. So.
Du hast gegen dein Nervensystem entschieden, das ist eine gute Idee.
Genau, mein Nervensystem war also gar nicht damit einverstanden, dass alles richtige Not, richtige Gefahr und so. Aber irgendwie war da einfach so, hey, das ist mein Thema, so. Ich muss da dran arbeiten.
Ich höre auch, du hattest nicht die Zeit dir genommen, vielleicht auch in dem Moment zu sagen, darüber würde ich gerne mal nachdenken in Ruhe, sondern das war ein Druck, auch den du dir selber gemacht hast.
Ja, und auch so ein getroffen.
Das muss jetzt sein. Ist das in Ordnung? Das ist eine super Idee. Jetzt stell dich nicht so an, Tatjana. Das kriegst du schon hin, dann musst du ein bisschen an dir arbeiten.
Aber ich war auch getroffen. Ja. Also es hat auch in mir ausgelöst, ich bin nicht genug, also ich reiche nicht. Mhm. Er braucht da noch andere neben mir. So. Es hat auch wirklich, auch schon so Hassgefühle hochgeholt ihm gegenüber.
Ja.
Aber auch so Trotz und auch so...
Das war aber alles. Nicht dein Interesse, höre ich gerade.
Nee.
Hattest du denn vorher monogame Beziehungen?
Ja, und ich war auch sehr eifersüchtig in jeder Beziehung, aber immer war ich die fremdgegangen bin. Also ich habe mir da immer alles verboten. Also ich habe ja nie Männer auf der Straße angeguckt. Ich habe mir immer alles verboten, so. Ich habe immer meine sexuelle Energie runtergedrückt. Und wenn ich dann in Club bin und da gesoffen habe oder was weiß ich was gemacht habe, da ist alles hochgesponnen. Da habe ich auch mit jemand rumgeknutscht, rumgemacht, whatever.
Also der Vorschlag stieß auf eine Ambivalenz. Einerseits sagst du mir damit gerade, ich bin nicht gut genug. Und das irgendwie gerade, wo wir anfangen, uns darüber zu unterhalten, wollen wir zusammen ein Paar sein. Das kommt mit diesem Aber und gleichzeitig mit, ich weiß nicht, ob ich für Monogamie geschaffen bin, weil bislang hat es nicht gut funktioniert.
Ja, das ist eine Ambivalenz. Nämlich voll wahr.
Ja.
Immer noch.
Ja, und die ist immer noch da.
Ja.
Also das heißt, da ist immer noch eine Zerrissenheit, die dir sagt, ich weiß nicht, ob ein monogames Beziehungsmodell für mich tatsächlich ideal ist. Ich weiß aber, dass ich viel Schmerz spüre,
ja,
wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht deine Priorität.
Ja.
Ich bin nicht gut genug.
Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Also, ja.
Das ist aber eine Zerrissenheit, die ganz sicher für Spannung sorgt.
Ja.
Ja. Also, wir reden hier von, du sagst auch, ich war eifersüchtig, ich habe versucht, mich selbst zu kontrollieren. Wir reden hier von einer immensen Spannung. Diese Spannung hast du nicht transparent gemacht an diesem Abend.
Nein.
Kann ich verstehen.
Ja.
Ist keine Kritik und ist überhaupt kein Vorwurf.
Genau, und ich
es
war
ist
auch
wirklich
noch,
nur eine Vermutung.
Ja, ja.
Wie voll. Soll das funktionieren in so einem Moment?
Und ich war da auch gar nicht, also nicht so wie jetzt.
Und damals hast du dann gesagt, ja, können wir so machen.
Ich habe gesagt, so, ja, wie ist es für dich, wenn ich andere Männer küsse? Also,
ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber da habe ich wahrscheinlich gesagt, weil das war ja meine Idee, dass das klar in Ordnung ist.
Die Idee, frühzeitig zu formulieren, ich könnte mir vorstellen, ich würde gerne mit einem nicht monogamen Beziehungsmodell experimentieren, ist ja erstmal eine gute. Frühzeitig abklären, wie siehst du das?
Ja.
Wie viel Mut hast du gebraucht, um das zu formulieren?
Schon.
Okay.
Ja. War schon, also weil ich wusste ja nicht, wie wird sie darauf reagieren. Ne? Was ist das? Ist das in Ordnung? Was? Ja.
Okay. Wie war denn deine Ambivalenz? Also auf der einen Seite kann ich ihr das sagen, fliegt mir das gleich vor die Füße. No, das ist das eine. Und was war auf der anderen Seite?
Ich dachte halt, es kann halt irgendwie schön sein, so, ne? Wenn man so das Gefühl hat, so, man probiert sich aus und man ist da irgendwie wie in so einem Experimentierfeld, ne? Man ist irgendwie so in so, das ist ja nichts, was man vorgelebt bekommt, ne? Das ist ja quasi so, man.
Muss man selbst rausfinden.
Genau, genau. Und ich glaube, ich mag halt so Grenzbereiche, ne? Und da hatte ich irgendwie Lust drauf und dachte so, voll schön, wenn man da eine Partnerin an der Seite hat, die da auch Lust drauf hat und wo man das halt zusammen machen kann und gucken kann, wie funktioniert das.
Also du hast deinen Mut zusammengenommen und
ja.
Hast gesagt irgendwie, ich probiere das, ne? Ich frage jetzt mal. Die Reaktion war, höre ich, nicht euphorisch, aber bereits mit einem, ich nenne es mal konstruktiven Vorschlag. Wenn, dann mache ich das auch.
Ja.
Es ist ja ein Lösungsvorschlag.
Ja.
Vielleicht auch ne, aus Trotz heraus. Keine Ahnung, ob der Trotz gehört wurde. Höchstwahrscheinlich wurde jetzt
erstmal gehört, oh, die geht gleich in die Verhandlung. Sie sagt, das will sie auch.
Unter den Bedingungen.
So, ja, das ist ja erstmal, klingt wie eine Bestätigung.
Ja.
Dadurch, dass du auch nicht gesagt hast, ich habe mir eine Menge Gedanken gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, das zu fragen, aber ich würde das gerne und ich traue mich jetzt das einfach mal und ich habe aber auch ein bisschen Angst. Hast du ja auch nicht gemacht.
Ja.
Wäre möglicherweise ein ganz anderes Gespräch geworden.
Ja.
So, also dann kam erstmal eine vermeintliche Zustimmung. Und wie lange habt ihr an dieser Zustimmung sozusagen als Vereinbarung festgehalten?
Weiß ich gar nicht, vielleicht ein Jahr.
Also wir waren dann nicht konstant offen. Es gab dann immer wieder so Leuchtfeuer, wo er dann mal irgendwie einfach da mit einem Mädel getanzt hat oder mal.
Also ganz kurz, es war immer so, ich glaube, ich hatte die Idee und dann habe ich gemerkt, okay, Tati ist immer einen Schritt voraus. Ich glaube, du hast immer die ersten Schritte gemacht. Du hattest dann immer, dann mit dem war es und dann habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt ist sie da quasi schon so, ne? Also ich hatte so.
Öffnen gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten. War das für euch die Variante, jeder kann Kontakte nebenher haben? Oder habt ihr zusammen auch Kontakte zusätzliche gesucht? Also habt ihr mit einem anderen Paar oder einer dritten Person?
Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich dann gemerkt habe, okay, wir haben unsere Vorstellung überhaupt gar nicht abgeglichen, was es bedeutet, eine offene Beziehung. Ne? Also jeder hatte eine, also ich zum Beispiel, ich wollte komplett mit ihr über alles reden. Ich wollte, dass wir darüber reden, mit wem wir was haben, was da mit uns passiert und so weiter. Ich wollte das wissen, ich wollte ja teilhaben. Und dann habe ich gemerkt, okay, sie will gar nichts wissen, sie will nichts hören, sie will mir auch nichts sagen. Sondern am liebsten so das komplett ausklammern aus der Beziehung. Und das war erstmal ein Schock für mich, dann in dem Moment zu realisieren, ah, okay, wir haben eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon. Und ich hatte auch eher die Idee, so, das haben wir auch, glaube ich, mal gemacht mit der einen, die, wo wir dann da im Spirit waren und in dem Raum zusammen waren und wo ich das Gefühl hatte, das war für Tati dann auch, da ist gar nichts großartig passiert, wir haben da einfach alle drei zusammen gelegen und haben auch sehr viel darüber uns ausgetauscht, was in dem Moment in uns vorgeht. Und da haben wir dann gesagt, es wäre schön, wenn du in der Mitte liegst, ne, zwischen uns. Und da hatte ich das Gefühl, da war auf der immer dann so ein, wir sind zusammen in irgendwas, was, glaube ich, auch so mein Wunsch war. Ne? Also ich wollte zusammen diese Erfahrung machen und irgendwie gleichzeitig aber auch eine Freiheit haben. So, ne? Das ist, genau, ich glaube, so ein Teil von mir war auch, diese offene Beziehung zu haben, weil ich, glaube ich, eine sehr enge Vorstellung von Monogamität habe, ne? Also das ist irgendwie, das ist sehr, dass man gar nicht sich für andere Frauen interessieren darf, dass man, es muss dann die eine sein und die muss dann für alles ausreichen und vielleicht war das dann auch so ein bisschen versucht, da so das damit zu sprengen, diese enge Vorstellung. Ich glaube, das waren so verschiedene
Aspekte. Das ist interessant, so wie du das gerade beschreibst, diese Beschreibung, wie er sie jetzt formuliert, hättest du die damals gerne gehört?
Das weiß ich nicht. Also jetzt kann ich da voll mitgehen und kann sagen, so ja, er hat meine romantischen Bilder mit dem Prinzen, dass der mal dahergeritten kommt mit seinem weißen Pferd. Er hat all meine Disney-Bilder im Kopf. Die hat er alle gecrashed. Und es war hart. Und ich bin jetzt aber total dankbar. Und wir gehen jetzt so, Thema Heirat und so gehen wir halt so ran. Ja, wollen wir das wirklich oder ist das so ein Konstrukt von dieser Gesellschaft? Also es hat mir wirklich geholfen, auch zu mir zu finden und auch weg von diesen Bildern.
Diese Erfahrung hat dich als Person wachsen lassen.
Ja.
Du hast dir von den beiden die Kennenlerngeschichte erzählen lassen. Und ja, so im Zuhören war das erstmal so semi-romantisch, wie das da so stattgefunden hat. Und sie hatte auch erstmal gar nicht so groß den Draht zu ihm. Hat sich darauf eingelassen, da hat es dann irgendwie doch so diesen Klickmoment gegeben und er hat dann relativ schnell kommuniziert, dass er sich eine offene Beziehung vorstellen kann. Tatjana war zwar nicht ganz so glücklich damit, weil ihr das so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, ja, ich bin dann irgendwie nicht gut genug oder nicht ausreichend für ihn. Sie hat sich dann aber trotzdem darauf eingelassen. Ist das eine gute Ausgangsposition für so ein Beziehungskonzept, wenn man eigentlich nicht so 100% dabei ist?
Das Gespräch über die offene Beziehung war nicht sonderlich differenziert und transparent. Mhm. Das wurde nicht auf der Bedürfnisebene verhandelt, sondern es wurde ein Wunsch, also ein Vorschlag, eine Lösung bereits übermittelt. Und jetzt ging es darum,
passe ich mich dem an? Will ich das auch? Was setze ich aufs Spiel, wenn ich jetzt Nein sage? Irgendwo finde ich die Idee gut. Gleichzeitig habe ich auch ein paar Argumente dagegen. Und das sind ja ganz normale Vorgänge in uns. Mhm. Die zu teilen, wäre total spannend, aufrichtig, authentisch und natürlich mutig gewesen und hätten möglicherweise, ja, vielleicht hätte das dazu geführt, dass beide ihr Experiment ja mit anderen Vorzeichen oder mit anderen Regeln gestartet hätten. Dazu wäre aber auch auf seiner Seite vonnöten gewesen, zu sagen, du, das ist ein Modell, das würde ich gerne machen, aber ich habe eigentlich auch Angst, dir das vorzustellen, weil vielleicht springst du jetzt ab und vielleicht findest du das ganz furchtbar. Mir wäre es wichtig, dass wir mal drüber reden. Das ist auch nicht passiert. Mhm. Also weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite wurde die Ambivalenz transparent gemacht. Dadurch habe ich nicht das Gefühl, da ist eine Person, die auch zerrissen ist, sondern ich habe den Eindruck, diese Person weiß, was sie will und das ist eine Forderung und da kann ich jetzt entweder sagen ja oder nein. Und das setzt unter Druck. Das andere ist etwas, ja, da könnte ich dann mal ein bisschen aushandeln. Ach, dir geht's auch so. Okay, lass uns mal gucken, wie könnten wir damit umgehen?
Und zumal die beiden ja wirklich mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen da reingestartet sind, wie du schon sagtest, weil sie nicht darüber gesprochen haben, wie so eine offene Beziehung aussieht. Also Simon hat sich da eher so das auch Erfahrungen teilen, darüber reden, gemeinsam was erleben, drunter vorgestellt, während Tatjana eher gesagt hat, ich will da gar nichts von dir hören und ich will da auch gar nichts von mir erzählen, was ich da so treibe noch.
Ja, das ist eine Strategie, mit Ängsten und Sorgen umzugehen. Ich schieb sie zur Seite und dann hoffe ich, dass sie dann weg sind. Funktioniert nicht, Spoiler. Die kommen alle wieder und dann wird das erst richtig spannend. Und spannend meine ich, diese Spannung sammelt sich und die muss dann raus. Und die eskaliert häufig in Momenten, in denen es um was ganz anderes dann geht.
Tatjana hat ja auch beschrieben, sie ist da irgendwie in einem Zwiespalt. Also sie hat aus vergangenen Beziehungen auch irgendwie die Erfahrung mitgenommen, Monogamie ist offenbar nicht so ganz mein Ding, aber diese offene Beziehung sorgt auch nicht unbedingt dafür, dass sie sich wohl und gut fühlt. Welchen Weg finden wir denn da?
Der Weg ist, auszuhalten, dass es diese beiden Bedürfnisse gibt, nämlich auf der einen Seite nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, nach lebendig fühlen durch Experimente und Erfahrungen mit anderen Personen und gleichzeitig das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Verschmelzung und dem Bewusstsein, ich bin für dich die wichtigste Person. Wie kann ich das in Einklang bringen? Höchstwahrscheinlich gar nicht. Da sind zwei sehr gegensätzliche Dinge. Und wenn ich beides möchte, dann werde ich lernen müssen, diese Spannung auszuhalten, die durch diese Zerrissenheit entsteht. Und ein Teil davon, das auszuhalten, besteht darin, diese Ambivalenz sich selbstbewusst zu machen und die als normal anzuerkennen. Denn es geht hier darum, hier ist ein Anteil, der möchte experimentieren und da ist ein anderer Anteil, der sagt, das ist eine blöde Idee, weil damit geht deine Sicherheit verloren. Und das sind zwei Grundbedürfnisse der Menschen. Wir wollen das alle. Ja. Wie gehe ich damit um? Spoiler, es ist selten, dass ich dann sage, ich bleibe in der einen Richtung und ich bleibe in der anderen Richtung, wenn diese Ambivalenz schon da ist. Denn sonst kommt es zu etwas auch nicht Schönem. Ich muss auf eine Sache verzichten. Und dadurch entsteht bei mir auch wieder Spannung. Ich muss mich zurückhalten. Bestrafe mich vielleicht für irgendwas. Mhm. Vielleicht sogar für meine Gedanken. Mhm. Nicht hilfreich.
Also bei mir hat, glaube ich, das Drama halt angefangen, wo ich dann eben diese, was ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Vorstellungen so unterschiedlich waren. Ne? Ich wollte ja in einer Beziehung und in einer offenen Beziehung sein, um Teil ihres Erlebens sein. Und das war für mich, glaube ich, der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde da ausgeklammert und ich werde auch in meinem Erleben ist kein Interesse da. Ne? Also das, was ich dann in dem Moment, wenn ich jemanden attraktiv finde und darüber rede, dann löst es bei ihr so einen Schmerz aus, dass das nicht Teil unserer Beziehung sein kann. Und da kam das dann so, nee, ich will gar nichts davon wissen.
Warum konntest du das nicht teilen, was du da erlebt hast?
Also wenn ich Dinge von ihm höre, wen er toll findet. Oder einmal hat er auch gesagt, er sieht ein Mädel und dann, ich weiß, die zieht nächste Woche bei ihm ein. Boah, in die könnte ich mich verlieben. Und ich so, du Arsch, weißt du, du wohnst hier bald mit der zusammen. Also, Das war krass für mich so. Es hat so einen Schmerz in mir ausgelöst, dass ich im Leben so eine Riesenmauer, hey, ich mach, was du willst, ich will da gar nichts wissen und ich mach auch, was ich will.
Nachvollziehbar? Dein Job hätte auch sein können, versuchen zu halten, was du da hörst.
Schwer. Es war ja vor einem Jahr auch so, dass er sich da ein Mädel verliebt hat, wo es richtig viel mit mir gemacht hat, wo er auch gesagt hat, er weiß nicht, ob er da zur Familie zurückkommt, wenn er mit ihr da... Da habe ich gemerkt, okay, es bringt mich nicht um, ich kann das halten, aber damals vor 12 Jahren keine Chance.
Warum spreche ich da jetzt gerade drüber? Weil in deiner Mail von alten Verletzungen die Rede war. Und wir hier jetzt gerade über sehr frühe Beziehungsverletzungen reden. Und wir sprechen darüber, wie geht ihr mit Spannung um. Und es ist völlig unerheblich, was euer Kopf sagt zu Verletzungen. Relevant ist, was euer Körper dazu sagt. Mhm. Sprich, euer Nervensystem. Und es könnte interessant sein, herauszufinden, wie viel von der Spannung der Verletzung von damals immer noch in euren Systemen steckt. Wenn du sagst, letztes Jahr gab es eine Sache, wo du drauf guckst, ne? Jetzt auch, kannst du besser halten als damals? Dein Nervensystem hat sich was gemerkt, seines auch. Auch seine Reaktion von vor einem Jahr hat immer noch was damit zu tun, wie das war vor 12 Jahren. Ich höre da immer noch bei dir eine Ambivalenz. Auf der einen Seite, das ist eine gute Idee, in einem offenen Beziehungsmodell zu leben. Und auf der anderen Seite ist da auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, angenommen werden, gesehen werden, gut genug sein.
Voll. Ja, aber das ist auch ganz viel Scham und das macht man nicht und das darf man nicht. Und was ich wirklich brauche, ist so dieses, also unser Konstrukt als Familie. Ich brauche uns. So, und trotzdem ist da manchmal wie so ein Wunsch, ah, wow, ich hätte voll Lust, was mit ihm zusammen zu erleben. Das wäre irgendwie... uns auch vielleicht mal öffnen. Also das ist wirklich da und das kommt immer wieder. Und ich denke immer so, scheiße, warum kommt das?
Dieser Vorwurf, den du gerade formulierst, warum fühle ich so?
Ja, da kommt dann, es ist doch nicht normal.
Also, was ist nicht normal? Es ist nicht normal.
Na, man muss doch hier, also am liebsten würde ich einfach nur so ganz normal leben, so wie wir halt, so ganz normale konservative Familie, aber ich fühle anders, dass da so viel mehr in mir steckt.
Und so viel möglich und so viel mehr möglich sein.
Ja, so viel Liebe und so viel Leidenschaft und so viel Schönheit und so viel und mich als Frau auch. Das ist echt krass.
Das wäre doch schön, das zu dürfen. Wer verbietet es?
Ich erlaube mir das nicht.
Du erlaubst es dir nicht?
Ja. Ja, ich habe da so viel Moral in mir. Und so viel, wie man als Frau zu sein hat. Aber das andere ploppt einfach auch immer wieder hoch. Ja.
Gleichzeitig erlebe ich dich, wenn ich das sagen darf, als eine Person, die sich Verlässlichkeit und Verbindlichkeit wünscht und auch geben möchte.
Ja, voll. Also die Familie
traust
und
du dir das selber zu? Oder hast du Zweifel?
Wirklich zu sagen, du kannst dich auf mich verlassen. Also da ist wirklich so viel Liebe für uns und für die Familie. So.
Kann man einen Haken dran machen.
Ja.
Ja. Wenn heute nochmal der Prinz auf dem Pferd vorbeikäme, selbst wenn ich dieses Gefühl von Verliebtsein wieder hätte, ich würde auf keinen Fall aufgeben, was wir haben.
Ja. Ich muss noch sagen, ich spüre eine kleine Angst. Was ist, wenn ich mich verliebe? Darf das da sein?
Also, natürlich darf das da sein. Hm? Und ich habe den Eindruck, dass ganz viel Spannung bei dir entsteht durch eine Ambivalenz, die du nicht haben willst. Ich fürchte, diese Ambivalenz wirst du nicht los. Die gehört dazu.
Ja.
Und die Spannung, die dadurch entsteht, mit der weißt du noch nicht wohin.
Stimmt.
Nur als Idee. Mhm. Dir würde es gelingen, diese Spannung zu halten. Die würde niemals richtig angenehm werden, aber die würde weniger unangenehm sein. Könnte das eine interessante Idee sein?
Ja, ich würde mir wünschen, dass ich das schaffe, das zu halten in mir oder auch zu checken, wann ist dieser Mechanismus, der alles runterdrückt.
Ja, wann geht es los?
Ja.
Vielen Dank. Was du hörst, ist deine Partnerin, die sich mutig zeigt, ihre Ambivalenz transparent zu machen,
Es gibt einen Teil in mir, der möchte das. Es gibt einen anderen Teil in mir, der bestraft mich alleine für den Gedanken, obwohl ich es noch nicht gemacht habe, und quält mich dafür.
Also ich merke, dass ich immer so...
Was macht das
jetzt
bei
dir? Mir der Gedankengang wieder gekommen. Und zwar, dass wir letztens die Situation hatten, wo sie das mir gesagt hat, nicht die Ambivalenz geteilt hat, sondern sie hat geteilt, ich stelle mir vor, wie wir Sex haben und da sind noch andere Leute, die auch Sex haben oder da, ne, irgendwie sowas. Und wo ich total so perplex war, weil ich das Gefühl hatte, ich genieße es gerade, dass wir eine gewisse Stabilität haben. Ne? Also ich genieße die Ruhe in unserer Beziehung, die es gibt. Aber was dieses offene Beziehungskonzept angeht, ich fühle mich, glaube ich, gar nicht bereit, das nochmal aufzumachen. Weil mir macht das Angst, weil ich das Gefühl habe, es war so anstrengend und es sprengt alles. Ich kann es, glaube ich, gar nicht halten. So, ich kann es nicht aushalten. Und deswegen finde ich die Idee schön immer mal wieder und finde es auch spannend, dass es immer mal wieder kommt. Aber ich merke für mich gar kein realistisches Szenario, was ich haben will.
Diese Angst, die du da beschreibst, was ist das konkret und was für Emotionen stecken da noch darunter? Also wenn du jetzt sagst, es gibt ja offensichtlich durchaus die Idee, eine offene Beziehung ist eine gute Idee.
Mhm.
Vielleicht einmal, warum?
Ich glaube, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, nur eine Person interessant zu finden.
Das ist jetzt rationalisieren, was du machst?
Ja.
Sag mir mal deine Emotionen. Warum findest du es eine gute Idee?
Ich finde es ja schön, die Freiheit zu haben. So, ne? Also frei seinen Gefühlen nachgehen zu können.
Also was deine Partnerin auch gesagt hat. Selbstbestimmt sein, autonom sein, lebendig fühlen, sich sexy fühlen, sich begehrt fühlen.
Ja.
Das sind durchaus Punkte dafür. Was spricht dagegen?
Dagegen spricht, dass ich halt eben Angst habe vor dieser Spannung. Ne? Das ist halt in unserer... Ich will meinen Kindern diese Spannung nicht zumuten. Ich will es mir nicht zumuten. Ne? Ich habe das Gefühl, die Spannungsfelder, die wir haben, die reichen aus. Und ich möchte aber gerne einen Ort haben, zu Hause und in unserer Beziehung, wo ich mich wohlfühle.
Ich möchte... die Eskalation vermeiden?
Ja.
Ich möchte meinen Kindern was vorleben, was nicht mit Eskalation zu tun hat. Und dann hast du gesagt, wir haben schon genug Spannung bei anderen Feldern, da brauchen wir das nicht dazu.
Ja.
Was spricht noch dagegen?
Ich habe auch Angst, dass ich dann vielleicht in Zwiespalt geraten könnte, ne? Dass ich dann unsere Beziehung nicht mehr wertschätzen könnte, ne? Und sehe dann vielleicht nur noch den Alltag, der einfach manchmal langweilig ist, der einfach manchmal anstrengender ist als irgendwas Aufregendes.
Wie empfänglich bin ich möglicherweise für den Reiz des Neuen und was meine Fantasie daraus macht?
Ja, und sind so, dann fühlt sich das am Anfang viel, viel leichter an und viel einfacher. Und dann ist das vielleicht das Richtige. Und da bringe ich vielleicht an uns zu zweifeln und so. Und das, ich will das gar nicht.
Also du traust dir in dem Moment selber nicht so ganz über den Weg.
Ja.
Okay.
Ich habe das Gefühl, also dieses Beständige bringt ja eine Ruhe rein.
Und gleichzeitig vorhin gesagt, Menschen sind nicht für Monogamie geschaffen.
Genau, das glaube ich auch. Aber ich habe jetzt...
Zwingst du dich durch das Modell in die Monogamie?
Ich habe das Gefühl, mein Konzept von Monogamie wurde ein bisschen gesprengt. Und ich habe auch gemerkt, in dem, was wir ausprobiert haben, habe ich gemerkt, okay, Tati ist immer viel schneller als ich. Ne? Und ich habe vielleicht die Idee davon, wie schön das für mich wäre, macht es aber gar nicht so in dem Maße und bin vielleicht auch gar nicht der Typ dafür. Auch wenn es einen Anteil von mir gibt, der das vielleicht schön findet und der das will, aber ein großer Anteil in mir fühlt sich da gar nicht sicher.
Vielen Dank. Ich finde es total mutig, wie ihr gerade darüber sprecht. Und nochmal möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr nicht eskaliert. Ja, also ihr könnt das. Ich habe jetzt häufig gehört, wir würden gerne einige Experimente durchaus machen. Wir haben aber Angst vor der Eskalationsspirale, die wir kennen, in die wir schon wegen ganz anderer Dinge geraten. Und deswegen lassen wir es lieber. Und deswegen nehmen wir die Spannung lieber, als in die Experimente zu gehen. Und das ist vollkommen legitim. Ich habe nur die Vermutung, dass ihr dafür einen Preis bezahlt.
Mhm.
Diese Spannung zu halten die ganze Zeit, kostet Energie.
Es war ja auch so, dass er sich dann sehr mit den Jahren so zurückgenommen hat und ich das auch eigentlich gar nicht zu hören bekam. Die ist toll und die könnte ich mich verlieben. Das hat er einfach alles für sich behalten. Und letztes Jahr war dann dieses eine Mädel auf einer Party, die wir organisiert haben, wo er dann einfach, also er hat sich immer zurückgenommen und dann, jetzt bin ich dran. Und jetzt schreibe ich der. Und ich so, okay, dann treff sie, aber ich muss mir einfach sicher sein, dass du auch zu uns zurückkommst. Und sagt er, nee, ich komme mir da, das ist nicht sicher.
Jetzt hast du aber was gehört, was du nicht hören wolltest. Ein ehrliches, ich bin mir nicht sicher, was dann passiert.
Ja, das ist doch scheiße.
Ja, natürlich ist es scheiße. Das mag schon sein. Nur, wenn du ehrliche Antworten möchtest,
ja,
dann geht es auch darum, den Raum zu schaffen, in dem diese ehrlichen Antworten möglich sind. Na, ansonsten passiert das nicht. Wenn er nicht die Möglichkeit hat, ehrlich zu sein, dann wird er das tun, was er die letzten Jahre gemacht hat, nämlich vermeiden, darüber zu reden.
Na, aber jetzt vermeidet er doch auch jegliche Form von Anziehung zu anderen Frauen, was er vielleicht, also wahrscheinlich ist da noch mehr Wunsch, was er jetzt vermeidet, weil er Angst hat, dass er nicht bei uns bleibt. Er vermeidet ja jetzt sowieso auch.
Diese Angst ist da. Das geht nicht weg, wenn ich nicht drüber rede. Und es braucht einen Raum, in dem solche Dinge möglich sind, zu erzählen.
Ich fand es eigentlich voll schön, weil als das passiert ist und mich hat es enorm belastet. Also ich war in einem übelsten inneren Konflikt. Ich habe gemerkt, ich stehe zwischen uns. Mir fällt es schwer, darüber zu reden. Ich habe Angst, darüber zu reden. Ich würde gerne darüber reden, aber ich habe auch die Hoffnung, dass wenn ich nicht darüber rede, dass es einfach wieder verfliegt, wie es bei anderen halt eben auch einfach wieder weggeht. Und das ist aber nicht passiert.
Okay, du würdest gerne über etwas sprechen, was du für beziehungsverbindungsrelevant hältst.
Ja.
Tust es nicht, in der Hoffnung, das geht von alleine weg.
Ja.
Das hat ein paar Mal funktioniert, muss nicht. Und aus der Befürchtung heraus, dass die Reaktion, die kommt, eine ist, die du nicht halten kannst.
Ja.
Gleichzeitig sagst du, ich kann diese Wahrheit, die ich da höre, nicht halten.
Ja, ich kann es ja schon halten, aber es ist halt scheiße.
Und das ist in Ordnung. Das darf man ja sagen. An der Stelle bin ich jetzt bei Ambivalenz. Ich darf das eine von dir scheiße finden und trotzdem die Verbindung zu dir bewahren.
Das ist ja völlig kacke jetzt im Alltag, dass ich weiß, dass er sich wirklich was verbietet, weil er schon befürchtet, dass er nicht mehr kommt. Das ist ja nicht schön jetzt für den Alltag.
Das kann ich total verstehen. Schön wäre es, wenn es anders wäre. Ist aber nicht so.
Ja. Und da merke ich jetzt, es kam wie so eine Stimme, na, dann kann ich jetzt ja auch machen. Und das war das von damals, wo er gesagt
genau.
hat, ja, es ist spannend.
Tatsächlich, ist das auch so? Ob das jetzt die Art von Spannungsabbau ist, die du bräuchtest, um mit dieser Situation jetzt zurechtzukommen, gelte es zu experimentieren.
Nee, ich merke schon.
Meine Vermutung ist, wäre es wahrscheinlich eher nicht.
Also ich spüre, dass ich jetzt hier lernen darf, in der Unsicherheit zu leben. Und ich weiß, dass es was Gutes ist, aber es fühlt sich halt doof an.
Und ich danke dir, dass du das so deutlich sagst, weil du hast recht.
Und das ist eigentlich schon passiert in dieser Situation, weil als ich dann das geteilt habe, war ja meine Angst, dass es eskaliert. Und da war aber das Spannende, dass Tati in dem Moment da war und mir wirklich zugehört hat. Und ich habe gemerkt, so, oh krass, ich kann das teilen, ich kann damit da sein. Und sie ist in dem Moment ruhig geblieben und hat mir zugehört. Und es war für mich so, oh krass, voll die heilsame Erfahrung in dem Moment, das zu merken, dass es diese Möglichkeit gibt. Also ich habe in dem Moment mich zumindest verbunden wieder gefühlt.
Und es hat dir, dir geholfen. Ihr macht das jetzt gerade ja auch. Davon abgesehen, ne? Auch Tatjana würde möglicherweise was helfen. Und jetzt bin ich bei dem Gedanken, den ich heute Morgen schon mal kurz angesprochen hatte. Könntet ihr einander unterstützen, dabei Spannung zu halten? Es geht darum, die Differenzierung auszuhalten. Du bist nicht so wie ich. Du machst es nicht so wie ich. Du machst es nicht so, wie ich es mir wünsche. Du machst es nicht so, wie ich es erwarte.
Ja.
Und das ist schwer.
Ja, ist es.
Und das hat nichts mit Kommunikationstechniken zu tun, sondern das hat was damit zu tun, kann ich halten, was meine Bedürfnisse sind? Kann ich die nennen? Kann ich die konkurrent verhandeln? Und kann ich ertragen, dass deine unterschiedlich sind? Dass du zu meinem Wunsch Nein sagst? Wie gehen wir damit um? Und umgekehrt. Ich denke, das ist das Thema der Spannung. Und vielleicht hilft der Gedanke, es braucht auch nicht eine Lösung für den Rest eures Lebens. Der Weg ist das, was interessant ist.
Ja.
Die Zeit dieser Experimente
ist das Spannende in der Beziehung. Es wird keinen Status quo geben. Niemals. Wie habe ich Spaß in der Zeit dazwischen mit dir? Und das bringt mich dann zu meinem eigenen Ziel. Wie kann ich der beste Reisebegleiter sein auf diesem gemeinsamen Weg? Wie geht's euch jetzt? Was nehmt ihr mit?
Also ich fühle mich sehr beseelt, merke ich so. Es ist irgendwie so, fühlt sich sehr gut an. Und mir gibt diese gemeinsame Lebendigkeit, dass man gucken kann, okay, wie können wir im Konflikt zuerst die Verbindung suchen. So, das ist für mich irgendwie, also ergibt für mich sehr viel Sinn und sehr viel Lust und irgendwie auch wie so eine größere Vision, hey, was ist in unserer Beziehung noch möglich? So, wie kann unser Leben zusammen aussehen? Das ist, merke ich, das beflügelt mich irgendwie. Ja.
Okay. Tatjana.
Es geht in meinem Leben ganz viel darum, um meine Entwicklung. So, und ihn, natürlich erst mein Partner, erst mein Spiegel. Und dann nicht in die Verurteilung zu gehen oder aus dem Kontakt zu gehen, sondern ihn einfach so mitzunehmen in diesem Prozess und lernen, ja, damit zu sein und zu bleiben mit dem, was da ist bei mir in dem Moment.
Danke.
Ich danke euch.
Danke.
Ganz lieben Dank.
Wenn man den beiden zuhört, dann hat man schon immer so dieses, aber ist das Thema offene Beziehung jetzt durch oder nicht bei den beiden? Weil irgendwie sie ja auch schon beschreiben, er, der den Gedanken nicht ganz lassen kann, sie, die dann auch sagt, ach, ich möchte aber auch nicht, dass du dir was verbietest. Gleichzeitig habe ich aber auch wieder Angst, dass du dann weg bist.
Gleichzeitig möchte ich aber auch gerne das Verliebtheitsgefühl, das ich mal in dieser offenen Beziehung erleben durfte, hätte ich jetzt auch gerne vielleicht nochmal, wäre auch schön. So, und dieses Hin und Her, was in unserem Kopf passiert, das sorgt für Spannung und Zerrissenheit.
Ja.
Und wenn ich das für mich behalte, dann frage ich mich natürlich, warum gehe ich eine Beziehung ein? Denn eigentlich gehen wir die Beziehung ein, um teilen zu können, was in uns passiert und dadurch auch diese Zerrissenheit ein Stück weit aufzulösen. Nur, die Reihenfolge nach meiner Erfahrung ist, erst mache ich mal die Paartherapie mit den eigenen Anteilen, mit meinem Ja-Anteil, mit meinem Ja-Aber-Anteil und dann gehe ich in die Paartherapie mit dir. Das heißt, wir fangen an, differenziert darauf zu gucken, was sind unsere Bedürfnisse, was spricht dafür, was spricht dagegen und nicht gleich in die Lösungen gehen.
Es ist ja irgendwie auch ganz interessant zu sagen, offene Beziehung, wir suchen uns da irgendwie noch was im Außen. Was ich ehrlicherweise auch nachvollziehen kann, ist die Verunsicherung von Tatjana, wenn sie sagt, aber jedes Mal, wenn ihm einer spannende Person begegnet, ist da diese sehr reelle Option, die er auch benennt, er kommt vielleicht nicht zurück.
Das ist dir auch
schwer vor.
Das ist natürlich schwer, klar. Es ist aber vor allem erstmal richtig. Also diese Gefahr besteht. Und die lässt sich nicht leugnen.
Ja.
Jetzt geht es darum, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir auf diese Option verzichten, damit wir sicher bleiben? Riskieren wir damit aber auch das, was eben häufig ja von Paaren, die sagen, also Monogamie geht gar nicht, das ist nur ein Zwang, ja auch angebracht wird. Damit setze ich mich selbst unter Druck, meinen Partner, meine Partnerin auch, und das fliegt mir dann irgendwann vor die Füße. Und da ist was dran. Also ich habe viele Paare in meiner Praxis, die sich zwingen zu einem monogamen Leben und feststellen, das widerspricht eigentlich ihren Bedürfnissen und das bricht dann irgendwann mal auseinander. Dann lernt einer eine Person kennen, dann wird das, ich sag mal, zum Seelenverwandten, was möglicherweise aber eigentlich nur die Bedeutung von einem Experiment hätte sein können, wäre da weniger Druck drauf und vielleicht die Beziehung, die Familie niemals gefährdet hätte. Das ist aber jetzt keine Anleitung, damit umzugehen. Das muss jedes Paar für sich wirklich herausfinden. Nur dazu muss ich eben miteinander sprechen. Und der Weg zum Verständnis führt darüber, dass ich meine Sorgen genauso teile, wie das, was dafür spricht. Nur dadurch entsteht Verständnis. Und wenn ich das immer wieder mache, dann entsteht dadurch Vertrauen. Und wenn das immer wieder passiert, dann erlebe ich Sicherheit. Es gibt keinen Schalter, der sagt, und jetzt ist unsere Beziehung sicher, bloß weil ich eine Unterschrift irgendwo gemacht habe, irgendwo ein Versprechen geleistet habe. Wir alle wissen, diese Versprechen, diese Unterschriften, die sind häufig nicht lange haltbar.
Auch in dieser Staffel möchte ich dich triezen. Was sind die 3 Learnings, die wir von Tatjana und Simon mitnehmen können?
Und ich freue mich jetzt schon darauf, nach jedem Gespräch diese Frage beantworten zu dürfen. Also, nimm mir mal eines mit von heute, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich dieses Bedürfnis nach Lebendigkeit, nach Selbstbestimmung und Autonomie. Das braucht es offensichtlich in Beziehungen, damit sich die Partner wohlfühlen können. Mhm. Dann, was brauche ich eigentlich, damit ich investiere? Das ist eine wichtige Frage. Und wie kann ich für mich diese Rechnung halten? Sehr spannend. Und ich denke, da muss jedes Paar wirklich lernen, darüber zu sprechen. Dass ich das nur mit mir alleine ausmache, wird das nichts funktionieren. Ja. Ich brauche die andere Person dabei. Und vielleicht ein letzter Gedanke für die Menschen, die auch im Team Lösung sind. Nach meiner Erfahrung braucht es in Paarbeziehungen erst die Verbindung, stabil, gesichert, um dann die Lösung finden zu können. Es ist nicht andersrum, was viele erhoffen. Wenn wir jetzt für diesen Konflikt die Lösung finden, dann fühle ich mich sicher. Das ist nur kurzzeitig, denn mit der nächsten Veränderung bin ich dann wieder am gleichen Problem.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
In der nächsten Folge haben wir Gabriele und Alex bei uns zu Gast und die beiden haben irgendwie eine ziemlich krasse Kennenlerngeschichte. Also sie wurden beide am gleichen Tag von ihren Partnern verlassen, die miteinander eine Beziehung eingegangen sind. Und darüber haben die beiden sich gefunden. Allerdings hat vor allem Gabriele auch nach über 30 Jahren immer noch mit dieser Trennung zu kämpfen.
Dieser Vertrauensbruch, dass jemand einfach sagt, so, jetzt bin ich weg. Das war ja innerhalb von 10 Minuten.
Und dazu denkt ihr Mann gerade auch noch über eine Beziehungspause nach. Was Erik dazu sagt, das hört ihr dann in der nächsten Folge der Paartherapie. Gabriele und Alex sind ja schon mal das perfekte Beispiel dafür, dass man sich auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen kennenlernen kann. Und wenn ihr Bock habt auf genau solche Dating-Stories, dann habe ich den perfekten Podcast-Tipp für euch. Liebt euch, der Dating-Podcast. Die Hosts Julia und Richard stehen euch in allen Liebeslagen bei, ob Schlussstrich ziehen oder One-Night-Stand aus der Bude jagen. Die haben da wirklich die krassesten Erfahrungen, die sie mit euch teilen. Und natürlich werden da auch eure Sprachnachrichten mit euren Stories gespielt, rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Liebt euch, hört ihr jeden Freitag mit einer neuen Folge in ARD Sounds. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 in ARD Sounds. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Die Idee zu diesem Format hatten Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Leik. Distribution Nina Wietholz, Julia Herzger und Max Rohloff. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Oliver Kleist. Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen gibt's in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da und noch mehr Paare seht ihr dann auch in der ARD Mediathek. Da gibt es die ersten beiden Staffeln der TV-Doku von der Paartherapie.